Guten Morgen. Wer bin ich? Hast du dir mal diese Frage gestellt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass in deinem Leben, insbesondere vielleicht als du ein Teenager warst, du dir diese Frage gestellt hast. Wer bin ich? Was mache ich hier überhaupt? Und wozu bin ich hier? Und manchmal auch, wenn wir vielleicht auf Arbeit sind und vielleicht einen stressigen Tag hatten, dann kommt vielleicht auch noch mal diese Frage auf, aber mit dem Unterton, mit was mache ich hier eigentlich? Was ist hier mein Platz? Was ist meine Rolle? Wer bin ich? Und jeder von uns hat auf verschiedenen Ebenen verschiedene Identitäten. Zum Beispiel bin ich Florian, ich bin Sohn meiner Eltern. Ich bin aber auch Vater meiner Kinder. Ich bin Ehemann für meine Frau, ich bin Ältester dieser Gemeinde, ich bin Angestellter auf meiner Arbeit und so trage ich viele verschiedene Identitäten in mir. Und je nachdem, wie ich mich verstehe, in welcher Identität ich lebe, tue ich gewisse Dinge. Und es ist wichtig, dass ich mich an meine Identität erinnere. Es ist zum Beispiel wichtig, dass ich mich als Vater verstehe, damit ich mich entsprechend um meine Kinder kümmere. Denn wenn ich Kinder hätte, aber von mir selber sagen würde, ich bin gar kein Vater, dann würde ich meine Kinder wahrscheinlich vernachlässigen. Deswegen ist es für uns alle wichtig zu verstehen, wer sind wir? Denn das Verständnis darüber, wer wir sind, bringt viel darüber hinaus, was wir tun und wofür wir leben. Und sehr oft beginnt unsere Identität mit unseren Gedanken. Ihr kennt vielleicht dieses Zitat hier, wo viele Leute behauptet werden, dass sie es gesagt haben, aber unter anderem der britische Philosoph Emerson. Er sagte einmal: Sähe einen Gedanken und du erntest eine Handlung. Sähe eine Handlung und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Und womit hat es begonnen? Mit einem Gedanken. Und ich will euch heute zeigen, dass nicht unbedingt dieses Zitat hier vollumfänglich zutreffend ist, aber dass Gott sehr viel darüber sagt, was wir denken und vor allen Dingen, wer wir sind. Und das hat viel auch mit unseren Gewohnheiten und mit unserem Leben zu tun. Lass mich mal ein praktisches Beispiel geben. Sagen wir mal, du willst aufhören zu rauchen. Ja, dann ist der Punkt, den du machen musst, der Gedanke, den du denken musst, nicht, ich will nicht mehr rauchen, sondern ich bin ein Nichtraucher. Denn dieser Gedanke, diese Identität, die du trägst, führt zu entsprechenden Handlungen. Denn das, was unsere Psyche und unser Körper und wir selber sehr schlecht vertragen, ist Handlungen, die entgegen unserer Identität stehen. Dann kommen wir in eine Identitätskrise. Und das ist das Problem, wenn wir falsche Gedanken haben, wenn wir von einem falschen Anfang gehen, wenn wir uns in einer falschen Identität sehen, führt das zu falschen Handlungen, zu falschen Schlüssen über uns selbst. Und das am Ende führt dann auch zu Schäden, sowohl an euch selbst als auch an anderen, als auch, dass wir im schlimmsten Fall auch die Herrlichkeit Gottes nicht erfüllen. Und deswegen ist die Frage für uns heute Morgen und die wir heute ergründen wollen in dem Text im Römerbrief: Wer bin ich in Gottes Augen? Und ich möchte nochmal betonen, an der Stelle, wo wir jetzt sind im Römerbrief, Paulus spricht hier an Errettete, an Gläubige. Wenn du an Christus glaubst, wenn du wiedergeboren bist, ist für dich die Frage heute Morgen: Wer bin ich in Gottes Augen? Und was sind Gedanken, die ich über mich denken soll? Und dann am Ende auch, zu welchem Leben führt das? Und wir wollen heute sehen, dass deine Identität in Christus, der, wer du in Jesus bist, führt dazu, dass du mit der Sünde nichts mehr zu tun hast. Dass du für die Sünde gestorben bist. Und das werden wir sehen, das ist darin begründet, dass Gott in uns, wenn wir wiedergeboren werden, eine tiefe Veränderung bewirkt. Wir sehen unzählige Beispiele davon, auch in der Kirchengeschichte. Wir müssen verstehen, dass es keinen Weg zurück gibt. Und deswegen will ich heute verstehen, dass wenn du im Glauben bist, will ich, dass du siehst und nochmal verstehst, was mit dir passiert ist. Und wir wollen sehen, was das für dich bedeutet heute und was das auch in Zukunft bringt. deine Identität, wer du geworden bist in dem Moment, als du errettet wurdest. Und das soll dann dazu führen, dass ihr eine engere und tiefere Beziehung habt, dass ihr fest steht, weil ihr wisst, wer ihr seid. Und dass ihr eure Gedanken schärft, dass ihr heute Morgen richtig euer Schwert schleifen könnt im Kampf gegen die Sünde. Und dass am Ende ihr in den Anfechtungen erfolgreich seid und dass ihr Gott damit die Ehre bringt. Hohe Ziele, aber es ist auch ein wunderbarer Text und ein sehr fundamentaler Text, zu dem wir heute gehen. Und so schlagt bitte mal auf, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, den Römerbrief. Und wir sind mittlerweile angekommen in Kapitel 6. Und wir werden heute sehen, welche Identität wir bekommen haben und wie sich das auswirkt. Und als Beispiel dafür, lasst mich kurz euch in Erinnerung rufen, Georg Müller. Einige von euch, viele von euch kennen ihn. Und Georg Müller ist groß geworden, vielleicht wie du, wie viele von uns. Er ist groß geworden in einem Elternhaus, ihm ging es gut, aber sein Leben war durchdrungen eigentlich von Sünde. Er hat gelogen, er hat gestohlen, Glücksspiele gespielt und hat so viele Schulden gemacht, dass er am Ende auch im Gefängnis gelandet ist. Das war sein Leben. Und dann eines Abends saß er mal bei einem Gebetsabend zusammen, wo sie auch die Schrift gelesen haben, und er war so berührt und bewegt von dem, wie sie miteinander gebetet haben und auch was Gottes Wort gesagt hat über ihn, dass er zum Glauben gekommen ist. Und er hat sich jetzt als jemand Neues verstanden. Jemand anderes, der nicht mehr so lebt wie vorher, sondern der eine neue Identität trägt. Und sein Leben hat sich so gravierend geändert, dass wir sehen, dass er heute in der Kirchengeschichte ein Beispiel ist für Gebet, für Hingabe Gott gegenüber und für Heiligkeit. Und das, was Georg Müller passiert ist, im Inneren, ist uns allen passiert, wenn wir im Glauben sind. Und das sind die Dinge, die wir heute sehen wollen. Die Frage, die wir stellen, das, worauf wir hinarbeiten, ist heute alte Identität oder neues Ich. Und ich möchte, dass du dich daran erinnerst, wer du in Christus bist. Und da gehen wir zuerst auf die Frage deiner Identität ein, dann der Beginn deiner Identität in Christus und die Auswirkungen deiner Identität. Also zuerst klären wir, warum reden wir über das Thema hier heute überhaupt. Dann wollen wir sehen, wo das alles angefangen hat, was in dir passiert ist und dann, was es bedeutet für dich. Und so sind wir also jetzt im Römerbrief angekommen in Kapitel 6. Und lasst uns einmal den Text zusammenlesen. Und damit wir noch ein bisschen mehr Kontext kriegen, fange ich an ab Römer Kapitel 5, Vers 20 bis 6, Vers 5. Lasst uns das zusammenlesen. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmt geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. Und was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, dass in diesem Text hier der Schlüssel, nicht ein Schlüssel, sondern der Schlüssel für deine Heiligkeit steckt. Und wir sind an diesem Punkt hier angekommen im Römerbrief, wo wir jetzt anfangen, auch über Themen der Heiligkeit zu sprechen. Erinnert euch, in den Kapiteln 1 bis 3 ging es um Verdammnis. Erstmal den Grund festzumachen, zu sehen, wo wir, jeder einzelne von uns, vor Gott steht. Und dann hat er uns gezeigt, wie nun außerhalb des Gesetzes, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht wurde durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, Gerechtigkeit kommt nicht durch das Gesetz. Gerechtigkeit kommt nicht dadurch, dass wir Dinge tun, um gerettet zu werden, sondern Gerechtigkeit kommt allein aus Glauben. Und dann gab Paulus uns das Beispiel von Abraham, wie ihm das widerfahren ist, dass er völlig überzeugt war, dass was Gott verheißen hat, Gott auch zu tun vermag. Und darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann sind wir in Kapitel 5 reingegangen. Und was ich auch am Anfang von Kapitel 5 gesagt hatte, was eigentlich das Thema ist in den Kapiteln 5, 6, 7 und 8, ist nicht primär Heiligkeit, sondern ist primär Sicherheit. Wenn du durch Glauben an Christus gerechtfertigt worden bist, dann bist du sicher. Weil es nicht deine Werke, es ist nicht das, was du tust, sondern das, was Gott getan hat, was wirksam ist. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen verstehen, wenn wir jetzt in Kapitel 6 reinkommen, was Kapitel 6 und 7 eigentlich beinhalten. Denn schaut mal kurz in Vers 18 von Kapitel 5. Da sagt er also, wie nun durch die Übertretung des einen, Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das heißt, alle, die eins sind mit Christus, haben nun keine Verdammnis mehr. Amen. Das heißt, der nächste logische Satz, der eigentlich darauf folgt, ist doch, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wo kommt dieser Vers? Kapitel 8, Vers 1, oder? Das heißt, der Fluss eigentlich von der Rechtfertigung geht eigentlich im Absprung von 5, 18 beziehungsweise 19 hin zu Kapitel 8. Da macht Paulus weiter. Aber trotzdem haben wir jetzt hier Kapitel 6 und Kapitel 7. Und die Frage ist, warum macht Paulus jetzt hier so eine, man könnte sagen, nicht Umweg, sondern fügt noch etwas hinzu. Und das Setup dafür haben wir gelesen in den Versen 20 und 21. Denn Paulus ist mit dieser Botschaft durch Asien und durch Griechenland gegangen. Und diese beiden Themen, die in Kapitel 6 und in Kapitel 7 beschäftigt sind, diese kam sehr oft wahrscheinlich vor als Anklagen gegen Paulus. Und wenn ihr nochmal guckt in die Verse 20 und 21, was sind diese beiden Themen, die Paulus hier auffühlt? Was steht hier im Text? Das ist einmal das Gesetz, richtig? Vers 20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen. Und dann geht es um das Maß der Sünde und um das Maß der Gnade. Und das sind die beiden Themen, mit denen sich Paulus beschäftigt. In Kapitel 7 spricht Paulus über das Gesetz. Denn die Frage kommt, wenn doch jetzt die Rechtfertigung aus Gnade ist und außerhalb des Gesetzes, wofür gibt es dann überhaupt das Gesetz? Was ist die Funktion des Gesetzes? Wofür ist es da? Das ist Kapitel 7. Und das Problem, mit dem wir heute anfangen und heute anfangen, eine Antwort zu kriegen, ist Kapitel 6. Wenn es Gnade gibt, warum muss ich mich dann noch mit Sünde rumschlagen? Im Sinne von, warum muss ich dagegen ankämpfen? Warum muss ich mich damit beschäftigen, wenn doch Gnade da ist? Du hast doch gerade gesagt, Paulus, dass es nicht auf deine Werke ankommt, sondern dass Christus alles getan hat. Dann warum kann ich nicht einfach in der Sünde weiterleben? Und das ist Kapitel 6. Und da sind wir jetzt. Und das ist die Frage, die wir verstehen müssen in Kapitel 6. Schaut mit rein, Kapitel 6, Vers 1, wo er sagt, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und ich frage mich, ob du, nachdem wir durch die Kapitel 1 bis 5 gekommen sind, ob du dir auch diese Frage stellst. Ob du diese Frage selber hattest. Denn diese Frage hier, werden wir gleich sehen, ist gewissermaßen berechtigt. Denn ich denke, nur wenn wir Gnade wirklich verstanden haben, kommen wir überhaupt zu so einer Frage. Und ich würde jetzt mal hier die Behauptung aufstellen, dass wenn du diese Frage nicht hast, du vielleicht Gnade nicht wirklich verstanden hast. Denn das ist das, der Unterschied, diese Gnade ist der Unterschied zu allen anderen Religionen und allen anderen Philosophien und allen anderen Anschauungen, die es in dieser Welt gibt. Denn jede Philosophie, jede Religion sagt, du musst tun. Hier ist das Gesetz, hier ist der Maßstab, hier ist die Moral, lebe danach. Streng dich an, du schaffst das. Und Gott sagt durch die Bibel, versuch es gerne. Hier ist ein Gesetz, lebe danach. Und Paulus hat uns gezeigt in Kapitel 1 bis 3, du wirst fallen. Jeder, der unter dem Gesetz ist, wird durch das Gesetz verurteilt werden. Und jeder, der gesetzlos lebt, wird ohne das Gesetz zugrunde gehen. Und deswegen müssen wir diese Gnade verstehen. Und diese Gnade heißt wirklich, egal was du getan hast, wenn du in Christus bist, wenn du eins mit ihm bist, dann ist alles, was du getan hast, an Sünde vergeben. Jede Sünde kann durch Gnade gedeckt werden, aufgelöst werden, ans Kreuz gehangen werden. Das ist eine Botschaft, die ein Stolperstein war für die Juden und auch für die Griechen. Die Botschaft der Gnade. Und ich hoffe, dass wir alle diese Gnade auch durch diese Kapitel verstanden haben. Weil diese Frage hier nach der Gnade und der Sünde ist einerseits logisch. Also diese Frage kommt auf, weil es logisch ist. Wir haben ja gerade gesagt, Werke sind egal für deine Errettung. Denn Gott ist derjenige, der dich rettet. Das heißt, wenn es gar nicht auf meine Werke ankommt, ja, Sünde ist ja irgendwie was, was ich tue, dann ist es doch eigentlich egal, was ich mache. Wenn ich unter der Gnade bin, kann ich machen, was ich will. Und andererseits, Hand aufs Herz, ist die Frage doch natürlich, oder? Wenn Gott zu dir sagt, dir ist vergeben, Gnade ist da im Übermaß, für all die Sünden, die du getan hast, ist noch mehr Gnade da, dann hey, ich habe den Spaß der Sünde und die Gnade. Das ist doch eigentlich ein super Package-Deal, den wir hier abkriegen. Deswegen ist diese Frage doch eigentlich mehr oder weniger auch natürlich, die in uns vorkommt. Aber insbesondere war diese Frage auch, wir wissen, dass Juden auch unter den Empfängern waren in Rom, diese Frage auch insbesondere für die Juden aufgebracht worden. Denn erinnert euch, als Jude war das dein Bestandteil des Lebens, die Tora, das Gesetz. Du musstest irgendwie Gerechtigkeit zeigen und Gerechtigkeit leben und danach leben. Und auf einmal kommt jemand und sagt, du musst überhaupt nichts tun. Gott vergibt dir so. Und das war das, warum Paulus diese Frage aufbringt. Und warum ich hoffe, dass wir uns auch diese Frage stellen, weil diese Frage beinhaltet nämlich auch, wer wir sind. Ja, denn ein Leben zu leben, Taten, die wir tun, kommen aus einer Überzeugung, fließen heraus aus einer Identität. Und deswegen bringt Paulus hier diese Frage für dich auf. Und einerseits möchte ich erstmal, dass du aber nochmal dich daran erinnerst und dass wir festhalten, ja, Gnade ist Gnade. Und deswegen ist es diese amazing grace, diese wundervolle Gnade, die wir haben, die nicht auf uns beruht, sondern allein auf dem Werk Christi. Und ich hoffe, dass Menschen, die nicht im Glauben sind, die hier sitzen und uns predigen hören, dass sie rausgehen und sagen, ja, das sind ja Spinner, da muss ich überhaupt nichts mehr tun. Wenn Gottes Gnade so groß ist, dann was soll noch Religion? Ich hoffe in dem Sinne, dass wir falsch verstanden werden, dass die Gnade herauskommt, weil die Gnade ist so. Aber die Warnung, die gleichzeitig damit kommt und die wir heute uns so ein bisschen anschauen werden, ist, lebst du als Christ so, dass Leute diese Frage stellen? Sagst du, ich bin Christ und lebst aber ein Leben, was entgegen von Heiligkeit steht und entgegen von Gerechtigkeit steht, dass Leute sagen, naja, der macht es doch auch. Der lebt doch in Sünde und hat Gnade. Und das ist etwas, was Paulus hier heute reingeht, was er klarstellen möchte. Dass Gnade nicht bedeutet, dass du jetzt in Sünde verharren kannst oder in Sünde leben kannst. Ja, dieses Wort hier ist wirklich ein fortbeständiges Bleiben in Sünde. Wie eine Henne, die auf ihrem Ei hockt und sitzen bleibt. Ja, das ist nicht das Leben, zu dem Christus uns berufen hat. Das ist nicht der, zu dem Christus dich gemacht hat. Deswegen ist das die Frage unserer Identität. Und jetzt wollen wir einmal hineinschauen, wer wir denn eigentlich sind. Was Paulus hier für uns beschreibt jetzt, ist deine und meine Identität in Jesus. Und dafür schauen wir uns jetzt den Beginn deiner Identität an. Wo hast du angefangen als Identität in Christus? Und wir überspringen mal Vers 2 und gehen dafür in die Verse 3 bis 5. Und lasst uns das nochmal zusammen lesen. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also begraben worden mit ihm durch die Taufe in dem Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Okay, hier in diesen Versen 3 bis 4 beschreibt Paulus Dinge, die mit uns passiert sind. Und 5, zu was das führt. Okay, welches Thema spricht Paulus hier an in Vers 3? Das Thema der Taufe. Oder? Also, ein bisschen merkwürdig, dass Paulus jetzt hier in dieses Thema hineingeht. Er stellt die Frage mit Gnade und Sünde und so weiter und spricht jetzt hier von deiner Taufe. Erste offensichtliche Frage, welche Taufe ist hier gemeint? Es ist die Taufe, die wir auch bald wieder am See feiern dürfen, ja, dass wir dann jemanden unter Wasser tauchen und wieder hochholen. Oder ist es die Taufe mit dem Geist? Die Taufe, die du bekommen hast in dem Moment, wo du gläubig wurdest an Christus. Nun, ich denke, wir können sehr stark davon ausgehen, dass hier die Geistestaufe gemeint ist. Dann schaut nochmal in Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Also etwas passiert hier durch diese Taufe. Und das, was wir auch als Ecksteingemeinde halten, ist, dass wir nicht glauben, dass in dem Moment, wo wir mit Wasser taufen, dass dann derjenige gerettet ist. Sondern in dem Moment, wo ein Mensch zu Christus kommt, Buße tut und um Vergebung bittet, dass dann jemand die Taufe des Geistes bekommt. Und das sind die Auswirkungen, die wir hier in diesem Text sehen. Denn was passiert noch? Also, wir alle sind in Christus hineingetauft und das Wesen deiner Taufe, das, was als erstes passiert, wenn du an Christus gläubig wirst, ist was? Schau in den Text. Wir sind in seinen Tod getauft. Okay, Leben kommt auch gar nicht vor, sondern das Erste, was passiert ist, wenn du getauft wirst mit dem Geist, ist, du stirbst. Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden. Nicht nur, dass wir sterben, sondern Paulus wirft auch noch hier dieses Thema von Begräbnis auf. Und rückt es hier auch in ein Licht, was für uns vielleicht ungewöhnlich ist. Aber was für Paulus auch ein wesentlicher Teil seiner Evangeliumsbotschaft war. Dass Christus nach 1. Korinther 15, er ist gestorben und er wurde begraben. Und er ist auferstanden am dritten Tag. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und eine Besonderheit dieser Verben hier in Vers 3 und 4, sind, dass Paulus eine Zeitform benutzt, die in der Vergangenheit abgeschlossen ist. Ja, das sind Snapshots, das sind Bilder der Vergangenheit. Dinge, die mit dir passiert sind, die in der Vergangenheit liegen. So wie Christus gekreuzigt wurde, abgeschlossen, so wurdest du getauft, so bist du gestorben und so wurdest du begraben. All das war in der Vergangenheit und führt zusammen zu einem Wort, was Paulus in einer Zeitform nutzt, die bis heute gilt, und zwar in Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind. Okay, alle diese Dinge, taufen, sterben, in ihm sein, begraben werden, all diese Dinge sind Teil deiner Einheit in Christus. Und diese Einheit in Christus, die ist noch für heute. Die gilt noch heute. Und das ist nämlich auch das Wesen deiner Taufe. Taufe bedeutet Einheit mit Christus. Bedeutet Einheit mit der Gemeinde. Aber jetzt die Frage, was bedeutet es dann konkret? Bin ich genauso gestorben wie Christus? Also wenn ich die Geschichte lese, ist das eins zu eins, was mit mir passiert ist? Der Schlüssel hier ist Gleichheit. Ja, denn wir sind also begraben worden mit ihm durch die Taufe in den Tod, Vers 4, damit gleich wie Christus. Okay, es geht um Gleichheit. Und im Deutschen haben wir auch diese gleiche Unterscheidung zwischen gleich und dasselbe. Und das ist nicht dasselbe. Gleich bedeutet in einer ähnlichen, gleichen Art und Weise. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe zu Hause das gleiche Lehrbuch wie du, dann haben wir zwei verschiedene Kopien, aber es hat sehr viel Gleichheit, nämlich der gleiche Autor, gleicher Titel, gleiche Wörter. Wenn ich aber sage, wir benutzen das gleiche Buch, dasselbe Buch, Entschuldigung, wir benutzen dasselbe Buch, dann reden wir von dem einen Buch. Okay? Und hier auch geht es um Gleichheit mit Christus. Es ist nicht eins zu eins, was passiert ist. Aber in vielen Dingen sind wir ihm gleich geworden. Und das wird später auch noch wichtig werden. Und eins nämlich auch, worin wir ihm gleich geworden sind, ist das Begräbnis, wie ich eben gesagt habe. Wir sind begraben worden. Und was macht ein Begräbnis? Wenn ihr an jemanden denkt, der gestorben ist, und dann geht ihr zu einer Bestattung, zu einem Beerdigungsgottesdienst, dann drückt doch dieses Begräbnis aus, nie mehr zurück, oder? Es ist der Abschluss, es ist für uns ja auch ein Ritual, eine Tradition, um auch für uns einen Abschluss zu finden. Und dieserjenige geht in den Boden und wir wissen, er wird nie wieder rauskommen. Das heißt, was auch immer, wie auch immer wir gleich sind mit Christus, es ist auch diese Gleichheit, dass was mit Christus passiert ist, mit uns passiert ist, wir werden dahin nie wieder zurückgehen können. Und diese Dinge, die mit uns passiert sind, das Sterben, das Begrabensein, hat einen Zweck. Schau dir den Text. Was war der Zweck, was war der Sinn hinter deinem Sterben? Ist das Schlüsselwort damit in Vers 4. Wir sind also begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit. Es ist also nicht nur, dass du einfach gestorben bist, da hört die Taufe im Geist nicht auf, dass du einfach gestorben bist, sondern sie hat einen Zweck. Sie ist wirksam, sie tut etwas. Und was tut sie? Sie macht dich neu, damit gleich wie Christus auferweckt worden ist, so du auch in einem neuen Leben wandelst. Und hier kommt das Leben und dieses Bild wird dann vollendet, dass wir ja gestorben sind. Wir sind irgendetwas gestorben, irgendetwas von uns gibt es nicht mehr, damit wir in etwas Neuem leben. Und das Ganze war nicht einfach nur ein kleiner Schnips, ja, den Gott gemacht hat, sondern schaut, was musste da sein, welche Kraft war hier am Wirken in dir, damit das passiert. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist. Als du zum Glauben gekommen bist, hat die Herrlichkeit des Vaters in dir gewirkt. Es ist nicht eine unglaubliche Wahrheit. Es war nicht einfach so, ja, sondern die Herrlichkeit des Vaters wirkte in dir, um dich zu retten. Und dieses Ganze, was mit uns passiert ist, werden wir in Vers 2 gleich noch deutlicher sehen. Aber es lässt sich auch an einem schönen Bild veranschaulichen. Und ich war so erstaunt, wie gut diese Analogie gepasst hat. In der Schule lernen auch viele Kinder, machen ein kleines Projekt, was mit Raupen passiert, wenn sie zu Schmetterling werden. Ja, Raupen sehen ein bisschen eigenartig aus, ja, und haben ganz viele Beine und sind Kriechtiere. Und sie ernähren sich von Blättern, kriechen überall rum. Und irgendwann basteln sie sich ein Kokon und puppen sich dann darin ein. Und dann kommen sie raus und sind keine Raupen mehr, sondern schöne Schmetterlinge. Und haben viele Farben, ja, und viele Muster. Und es gibt viele Arten davon. Und dieses Bild vielleicht passt auch hier ganz gut mit den Worten und den Gedanken, die wir hier in Vers 3, 4 und 5 sehen. Denn es gibt etwas von uns, was jetzt transformiert wurde. Ja, was jetzt nicht mehr war. Dieses Einpuppen, ja, kann man vielleicht als Begräbnis sehen und herauskommt etwas ganz anderes. Und so auch wir haben durch die Taufe eine geistliche Transformation erfahren. Ja, wir sind geistlich neu geworden. Gleichermaßen, wie ich gerade gesagt habe, Schönheit von dem neuen Schmetterling ist es auch für uns. Das Alte, ja, war hässlich und dann jetzt sind wir in einem neuen, schönen Leben. Der Schmetterling hat Flügel bekommen. Ja, er musste nicht, die Raupe war gefangen auf dem Boden. Der Schmetterling hat jetzt Freiheit. Auch das etwas, was wir durch unsere Taufe bekommen haben. Er hat eine neue Funktion. Ja, er ist nicht einfach nur mehr da, um für sich selbst zu knabbern, sondern er dient jetzt, der Schmetterling, auch dafür, ja, die Pollen überall hinzutragen, dass die Bäume Früchte tragen können. Die Lebensquelle ist eine andere. Vorher hat die Raupe sich an Blättern ernährt und jetzt, ja, süßer Nektar ist jetzt für den Schmetterling da. Und auch für uns ist die Quelle von dem, wer wir sind und die Quelle von dem, was wir brauchen, nicht mehr die Gedanken der Welt, sondern Gottes Wort. Das Alte, diese Raupe, ist auch nicht mehr da. Und dieser Prozess ist auch irreversibel. Er kann nicht zurückgeführt werden. Ja, der Schmetterling wird nicht irgendwann wieder zur Raupe, sondern dieser Prozess ist einmalig. Und vielleicht hilft dieses Bild, zu verstehen, was hier in diesen Versen 3, 4 und 5 beschrieben wird. Paulus beschreibt hier, wer du geworden bist in dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist. Du wurdest getauft mit dem Geist. Du wurdest begraben und das alte Ich ist nicht mehr da. Und du wurdest durch die Herrlichkeit des Vaters zu neuem Leben erweckt, damit du in dieser Neuheit des Lebens auch wandelst. Und du kannst nicht mehr zurück. Ja, wie ich jetzt, ich kann kein Kind mehr werden. Ich kann mich noch kindlich verhalten, aber ich kann kein Kind mehr werden. Dieser Prozess, wenn er tatsächlich mit dir passiert ist, ist unumwandelbar. Und das ist eine wesentliche Botschaft, die wir heute hier mitnehmen müssen aus diesen Versen. Es geht nicht mehr zurück. Denn was waren die Einleitungsworte in Vers 3 für diesen kleinen Abschnitt hier? Was steht da? Oder wisst ihr nicht? Heiliges Leben hat mit Gedanken zu tun. Erinnert euch an die Einleitung. Unsere Gedanken formen unser Handeln, formen unsere Gewohnheiten, formen, wer wir sind und prägen unsere Identität. Wusstest du das, was hier in den Versen 3 bis 5 steht? Ich finde das sehr erstaunlich, dass Paulus das hier schreibt, weil Paulus war nie in Rom. Also er hat diesen Brief geschrieben und hat gesagt, ich war nie bei euch. Und soweit wir wissen, gab es auch keinen Apostel, der da war und gelehrt hat. Aber er hat das erwartet von denen, dass sie das wissen. Dass sie gewusst haben, dass durch die Taufe wir gestorben sind. Und dass ein Prozess angefangen hat, der bedeutet hat, dass irgendwas in uns nicht mehr existiert und dass wir jetzt in einem neuen Leben wandeln können. Wer bist du? Beantwortet sich in diesen Versen. Diese Verse sagen dir erstmal, wer du nicht mehr bist. Und sie sagen dir jetzt aber auch, wer du bist, wenn du in Christus bist. Und diese Identität müssen wir verstehen. Diese Dinge, die Paulus uns hier ermahnt, die wir wissen sollen, die sollen wir wissen, die sollen wir auch als Grundwissen gewissermaßen voraussetzen, auch wenn wir anderen davon erzählen. Und diese Identität dürfen wir anziehen. Galater 3, 27, ich lese das einmal vor, beschreibt das ähnlich, wie die Taufe unsere Identität prägt. Da sagt Paulus, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Ja, wie eine Uniform. Wenn ich eine Soldatenuniform trage, dann wissen alle sofort, wer ich bin. Ich bin ein Soldat. Wenn ich ein Fußballtrikot trage, dann wissen alle direkt, von welchem Team ich ein Fan bin. Das heißt, wir sollen auch Christus so anziehen. Wir sollen in dieser Identität leben. Wir sollen es nach außen zeigen, wer wir sind. Und unser Leben muss deutlich machen, wessen wir sind und wem wir gehören. Deswegen diese eigentliche Frage nochmal, die Paulus in Vers 1 aufgeworfen hat. Als Christen können wir Christen sein, können wir Menschen sein, die weiter in Sünde leben, verharren, darauf sitzen und uns freuen, dass wir in der Sünde sind, wenn wir Gnade erfahren haben. Und was haben wir gerade gelernt? Der Ursprung deines Seins, wer du bist als Christ, als du gerettet wurdest, hat schon maßgeblich die Stoßrichtung verändert von dem, was Gott will, dass du bist. Und das ist etwas, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist zu einem neuen Leben. Es muss anders sein, es muss neu sein. Deswegen ist deine Identität in Christus, dass du dich als solcher verstehst, wer du bist, was mit dir passiert ist, so wichtig. Es ist für deinen täglichen Kampf. Wenn morgens, wenn du aufstehst, wichtig. Wenn du mit deinem schwierigen Arbeitskollegen zu tun hast. Wenn du ein Streitgespräch hast. Oder wenn du für irgendwelche Sünden angefochten wirst, muss das in deinen Kopf kommen. Ich bin tot. Das gibt es nicht mehr. Ich wandle jetzt in einem neuen Leben. Ich ziehe Christus an, hier ist meine Uniform und die sagt nämlich folgendes, Vers 2, die Auswirkung deiner Identität. Schaut mit rein. Ich lese nochmal Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und Paulus sagt diese bekannten und berühmten Worte, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Das hier nach James Montgomery Boyce ist der Schlüssel für Heiligkeit und Heiligung. Und ich kann das nicht betonen. Es gibt manchmal Verse, wenn man sie liest und dann nochmal liest und nochmal liest, die immer, immer, immer schwerer werden, die immer, immer, immer größer werden. Vers 2 hier ist der Startpunkt für Kapitel 6, um dieses Gewicht reinzubringen. Das musst du verstehen. Du bist der Sünde gestorben. Das, wer du warst, der mit Sünde zusammen war, der in Adam war, dieser jemand existiert nicht mehr. Nicht nur ist er gestorben, wir haben ihn begraben. Grabstein steht da, aus die Maus. Ihn gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, der du bist. Und das ist so ein fundamentaler Vers, den ich euch nur anraten kann, auswendig zu lernen. Es ist so ein starkes Schwert, was wir führen können, zu verstehen, dass wir der Sünde gestorben sind. Und hier nehme ich übrigens auch dieses ganze Thema von Identität raus. Denn wenn ihr nochmal reinschaut in den Vers, in der Schlachte zumindest, sagt er zweimal wir. Ja, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind? Und im Griechischen ist es noch deutlicher, weil man könnte auf dieses Wort wir im Griechischen verzichten. Man könnte über die Verbform klarstellen, dass wir gemeint ist. Aber Paulus führt es hier explizit rein. Und wenn ihr diese Verse nochmal weiterlest, ist erstaunlich, wie oft er von wir spricht. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir als Errettete, durch Christus Gerechtfertigte, wir sind eine Art Wesen, die mit Sünde nichts mehr zu tun haben will. Das sind wir. Wie könnten wir als dieses Wesen noch mit der Sünde zu tun haben wollen? Geschweige denn, in ihr zu leben, in ihr zu verharren, uns an ihr, dieser Sünde, zu freuen. Ja, diese Wort, es ist abgeschlossen. Wir sind gestorben. Es ist in der Vergangenheit. Es hat nichts mehr mit uns zu tun. Es ist abgeschlossen. Und wenn ich aber sage, dass das so ein wichtiger Vers ist, dann müssen wir ihn auch richtig verstehen. Denn was bedeutet es, dass wir der Sünde gestorben sind? Ja, dieses Verständnis davon ist jetzt essentiell davon, wie wir leben. Denn ein falsches Verständnis davon führt auch zu einem falschen Leben. Also wenn ihr jetzt euch fragt, okay, Florian, du sagst, ich bin der Sünde gestorben, aber ich spüre die Anfechtung noch, was heißt das denn jetzt? Und hier gibt es verschiedene Ansichten drüber. Eine Ansicht ist, dass wir sind gestorben der Sünde, was bedeutet, dass wir als Christen für die Sünde unempfänglich sind. Ja, Sünde kann uns nichts mehr anhaben. Wenn Anfechtung und Sünde kommt, dann können wir ganz einfach sagen, gestorben und kein Problem. Führt so ein bisschen zu der Vorstellung, dass wir 100% heilig eigentlich leben sollten, weil wir sind ja gestorben. Ja, eine Leiche kann sich nicht mehr bewegen. Ja, wenn du einen toten Hund auf der Straße siehst und irgendwie trittst, der bewegt sich nicht mehr. Und diese Erklärung für diesen Vers ist schlichtweg nicht realistisch oder ist nicht das, was wir sehen und erleben. Und ist auch unlogisch im weiteren Verlauf vom Text, denn Paulus ermahnt ja vor allen Dingen auch in den Kapiteln 12 bis 15 zu einem heiligen Lebenswandel. Und er ermahnt gegen Sünde. Würde Paulus das machen, wenn er davon ausgeht, dass wir für die Sünde unempfänglich sind? Nein. Er ruft uns eher auf zum Kampf gegen die Sünde. Eine weitere Ansicht ist, dass wir als Christen der Sünde sterben sollen. Ja, also es ist das, was wir jetzt tun sollen. Wir sollen sterben. Es ist was, was wir tun sollen. Und das würde auch bedeuten, dass wir es heute tun, richtig? Und auch beständig tun. Denn Sünde und Anfechtung kommen und wir sollen immer weiter der Sünde sterben. Aber James Montgomery Boyce macht deutlich, dass dieses Wort hier in einer Vergangenheitsform geschrieben ist, die abgeschlossen ist. Das heißt, es hat mit dem Heute nichts mehr zu tun. Also es muss irgendwas sein, was in der Vergangenheit war. Gleichermaßen können wir dieses Argument auch aufführen für die Ansicht, dass wir täglich der Sünde sterben sollen. Das ist etwas, was Paulus auch an einer anderen Stelle sagt, was wahr ist, aber was hier nicht gemeint ist. Oder es gibt auch noch die Ansicht, dass der Christ sich selbst entsagt der Sünde. Dass das ist, was es hier bedeutet. Aber auch hier ist der Fokus wieder auf den Menschen und nicht auf Gott. Und wir sehen hier, dass etwas ist, was an uns passiert ist. Eine weitere Ansicht ist noch, dass wir der Schuld der Sünde gestorben sind. Ja, dass zwar Sünde mir noch da ist, aber dass diese Schuld nicht mehr da ist. Auch das ist wahr, aber es geht nicht weit genug. Und was bedeutet das denn hier? Wie können wir diesen Vers, hier Vers 2, mitnehmen und verstehen und auf uns anwenden? Was bedeutet es, dass ich der Sünde gestorben bin? Nun, der Schlüssel liegt nochmal in dem, was wir vorhin aufgeworfen haben, in der Gleichheit mit Christus. Wir springen mal kurz ein bisschen vor in Vers 9 und 10. Lass uns erstmal Vers 10 lesen. Da heißt es, denn was er gestorben ist, Christus, das ist er der Sünde gestorben. Okay, er ist der Sünde gestorben. Und hier steht nicht, er ist für die Sünde gestorben, nochmal, ist es wahr, aber nicht, worum es hier geht. Er ist der Sünde gestorben und zwar ein für alle Mal. Das ist hier unsere Gleichheit nochmal mit Christus. Wir sind der Sünde gestorben und zwar Vers 9, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und das ist, was ich hier als Argument ins Feld führen möchte, ist, dass wir der Sünde gestorben sind in einer Art und Weise, dass die Herrschaft der Sünde nicht mehr über uns ist. Der Tod hat geherrscht durch die Sünde, das war Kapitel 5. Und wir sind jetzt innerlich gestorben mit Christus, ein für alle Mal. Ja, eine Transformation, die nicht rückgängig zu machen ist. Und wir können jetzt leben. Und die Herrschaft der Sünde ist damit gebrochen, weil wir sind gestorben. Und so ist das quasi, was in uns passiert ist, das, was Paulus in 2. Korinther 5, 17 beschreibt. Dass wir eine neue Schöpfung sind. Es ist alles neu gemacht worden. Diese alte Realität von Florian, die gibt es nicht mehr. Die Herrschaft der Sünde ist vorbei und wir sind jetzt in einem neuen Königreich. Wir sind jetzt unter der Herrschaft der Gnade. Unsere Einheit mit Adam ist vorbei. Wir sind jetzt in der Einheit mit Christus. Lass mich das vielleicht ein bisschen versuchen, noch praktischer und anschaulicher zu machen. Ja, mein Leben könnte man zum Beispiel mit zwei Bänden schreiben. Der eine Band geht los mit den Worten, 1991 ist Florian Schofke geboren, in Sünde, in Schuld und ihn erwartet der Tod. Sowohl sein Leib als auch sein Geist wird ewig gerichtet. Und dieser Band 1 endet 2008 mit Florian Schofke ist gestorben. Der Florian Schofke, der 1991 geboren wurde, den gibt es nicht mehr. Buch zu, vorbei. Band 2 geht los mit den Worten, 2008 ist Florian aus den Toten auferstanden. Und ich will, klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber das ist eine Realität, die mit dir und mir passiert ist, wenn wir in Christus sind. Wir sind innerlich, geistlich eine komplett neue Schöpfung. Neu gemacht worden, zu neuem Leben auferweckt. Nicht mehr unter der Herrschaft der Gnade, die uns diktiert, was wir tun sollen, sondern unter der Herrschaft nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Und so ist innerlich quasi schon alles fertig und wir warten nur noch darauf, das beschreibt Paulus in Römer 8, wir warten noch darauf, dass dieses Fleisch hier stirbt. Dass das letzte Sündbehafte, was wir noch haben, dann auch vorbei ist. Und dass wenn wir im Himmel auferstehen, wir einen neuen Leib haben, der nicht mehr mit Sünde zu tun hat. Und das Innerliche aber, das genau dasselbe ist, was es heute schon ist. Du bist innerlich schon komplett fertig gerettet. Das wird nicht mehr gerettet, als es schon ist. Und so beschreibt Paulus das in den Worten 1. Korinther 15, 54 bis 55. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Und deswegen, sieh bitte, versteh diesen Text. Versteh Vers 2, dass du der Sünde gestorben bist. Das ist eine geistliche, echte Realität, die mit dir passiert ist. Und wir, ich habe heute Morgen mit unseren Kindern darüber gesprochen, uns fehlen die Sinne, geistliche Dinge zu sehen. Ja, wir können hören, wir können Schallwellen wahrnehmen, wir können Photonen mit unseren Augen sehen, wir können fühlen, wenn wir Dinge anfassen, aber uns fehlen geistliche Sensoren. Und das, was in uns passiert ist, war Dynamit. Es ist die Kraft Gottes, das Evangelium, ja, Römer 1,16. Es ist die Herrlichkeit des Vaters, die in uns gewirkt hat, ein neues Leben. Und das ist bei deiner Rettung passiert. Ja, und sag nicht, ich wünschte, wenn du dein Zeugnis erzählst, ja, ich wünschte, ich wäre drogenabhängiger gewesen, ja, damit man sehen kann, wie stark meine Errettung war. Nein. Lass dir von der Bibel erzählen, was mit dir passiert ist. Etwas Unfassbares. Du bist gestorben. Du wurdest begraben. Dich gibt es nicht mehr. Eine neue Schöpfung ist hervorgekommen. Und insbesondere, geh hierhin, wenn du dein Schwert schleifen musst oder wenn du ein Schwert brauchst für den Kampf gegen die Sünde. Der Römerbrief ist voll von Dingen der Waffenrüstung, ja, Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Kapitel 4. Und hier sind so viele Schwerter drin, die, wenn du angefochten wirst zu sündigen, wenn der Ärger hochkommt, der Zorn hochkommt, wenn Pornografie vielleicht irgendwie da ist, um dich runterzuziehen, dann geh hierhin, sag: Ich bin der Sünde gestorben. Ich muss es nicht mehr tun. Ich bin jetzt neu. Und ich habe einen neuen Herrn, auf den ich höre. Ich bin in einem neuen Reich, unter dem ich lebe. Und dann stellt sich vielleicht trotzdem noch die Frage, ja, aber warum bin ich dann noch versucht zu sündigen? Warum sündige ich dann überhaupt noch? Es ist ein bisschen wie die Sklaven in Amerika, als sie befreit wurden. Sklaverei war für lange Zeit etwas, was nicht nur gesellschaftliche Norm war, sondern was auch per Gesetz erlaubt war. Und die Sklaven haben schwer gelebt unter der Arbeit, die ihre Meister für sie hatten. Und eines Tages kam aber die Gesetzesänderung. Eine Proklamation durch die ganzen Vereinigten Staaten: Die Sklaven sind frei. Es gibt keine Sklaverei mehr. Aber obwohl die gesetzliche Grundlage da war, haben einige Sklaven noch weiter für ihre Meister gearbeitet, weil sie entweder das nicht verstanden haben, es gab natürlich auch noch viele andere Gründe, aber sie haben nicht entsprechend dem gelebt, was eigentlich ihre Grundlage war. Aber sie konnten es. Sie waren frei. Und so erinnere dich bitte, wenn du in Christus bist und Sünde an die Tür klopft und die Versuchung da ist, erinnere dich in deinen Gedanken, wer du bist. Wie sollten wir noch in dieser Sünde verharren? Die Herrschaft der Sünde ist vorbei. Wir sind jetzt in einem neuen Reich. Ja, der alte Meister ruft immer noch rüber: Komm, mach doch das und dies und jenes. Und sagt: Nein, 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 ich bin hier. Ich bin unter einer neuen Identität. Und das ist was wir täglich üben müssen: Evangeliumsgedanken denken. Und das hier ist ein starker, starker Evangeliumsgedanke für deine Heiligkeit. Ich bin gestorben mit Christus. Mein alter Leib hing dort am Kreuz. Ist vorbei. Ich bin neu. Und denk nicht, dass die Früchte egal sind. Jesus sagt, man wird ihn an seinen Früchten erkennen. Und ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Aber der gute Baum gute Früchte tragen. Deswegen ist das Innerliche, deine Identität, so wichtig, dass das fest ist für dich und dass du darin lebst und wandelst, weil Gott dich dafür befreit hat. nicht nur einfach befreit, sondern er hat dich getötet, damit du in einem neuen Leben wandeln kannst. Unfassbare Wahrheiten. Und deswegen, wenn du mit Sünde strauchelst, dann nimm diesen Vers, ja, bete und gib dich Gott hin und sag, ich will hieran glauben und ich will verstehen, wer ich bin und ich bin mit der Sünde gestorben. Aber vor allen Dingen möchte ich auch zu dem sprechen von euch, die vielleicht sagen, Sünde ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin noch unter der Gnade, ich bin noch gerettet und ich muss mir darüber keine Sorgen machen. Prüfe dich, wer du bist. Weil wenn du dich als jemand verstehst, der im Glauben ist, wenn du dich als jemand verstehst, der gerettet ist, dann kann das nicht dein Leben sein. Weil derjenige bist du nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. Du kannst nicht in der Sünde verharren, in der Sünde leben, wenn das deine Realität ist und deine Identität ist. Und wenn du Christus noch nicht kennst, dann biete Gott dir hier an, komm und stirb. Besser jetzt hier und heute mit Christus zu sterben, als in Ewigkeit den Tod in der Hölle zu erleiden. Lass uns zum Abschluss einmal zu unserem Herrn Jesus gehen und zu sehen, wie er das angewendet hat, was wir hier heute gesehen haben. Geht mal bitte mit mir zu Matthäus 4. Denn unser Herr ist uns in allem ein Vorbild. Und auch dieses Thema hier und auch diese Realität, dass wir gestorben sind, ist etwas, was auch unser Herr tun musste und verstehen musste. Auch er ist gewachsen und auch er musste sich an seine Identität erinnern und damit in den Kampf gehen. Kurz vor Kapitel 4 in Matthäus beschreibt Matthäus die Taufe von Jesus. Ja, also Johannes der Täufer war da, Jesus kommt zu ihm, Johannes sagt, nein, du sollst mich taufen, wie könnte ich dich taufen? Und Jesus sagt, lass es geschehen um der Gerechtigkeit willen. Jesus geht ins Wasser, Johannes tauft ihn und was passiert? Kapitel 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und jetzt Thema Identität. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater gibt dem Sohn hier seine Identität. Das ist, wer du bist. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wie geht's dann weiter? Kapitel 4. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist. Das sind fast die gleichen Worte wie im Garten. Hat Gott wirklich gesagt, dass du der Sohn Gottes bist? Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Und was macht Jesus? Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und was waren die Worte, die gerade noch vor 40 Tagen aus dem Mund Gottes hervorgingen? Du bist mein geliebter Sohn. Jesus hat hier genau dasselbe gemacht. Er hat das Wort Gottes rausgeholt, hat gesagt, das ist, wer ich bin. Du musst mich nicht fragen, ob ich Gottes Sohn bin. Ich bin Gottes Sohn. Und so auch für uns können wir unserem Herrn hier nachgehen, können das Wort gehen und können sagen, ich bin gestorben, dieses alte Leben ist vorbei, ich kann nicht mehr in der Sünde verharren und ich werde in diesen Kampf ziehen. Und ob es das Letzte ist, was es mich kostet, aber ich werde kämpfen für die Ehre meines Herrn, dem ich jetzt gehöre. Amen. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für diese unfassbaren großen Worte, die wir hier vor uns haben. Ich danke dir dafür, Herr, dass du nicht in der Errettung einfach nur ein bisschen Salbei irgendwo hingeschmiert hast und gesagt hast, jetzt ist alles gut. Sondern dass diese Veränderung, die in uns passiert ist, dass sie so tiefgreifend ist. Dass du in die unterste Ebene unseres Seins gegangen bist. In der untersten Stellschraube unserer Identität nicht nur gedreht hast, sondern unser Kern ausgelöscht hast und eine neue Schöpfung hineingelegt hast. Und Herr, wir brauchen deine Hilfe, jetzt von diesem Geist, den wir in uns tragen, von dieser Schöpfung, die neu ist, heraus auch unser Fleisch zu transformieren und für deine Heiligkeit und für deine Herrlichkeit hinzuleben. Herr, wir brauchen dich nicht nur in der Rettung, sondern auch in unserem Leben, jeden Tag. Und dank dir, Herr, dass du aber auch für unser Leben Gnade bereitest, dass wir darin leben dürfen, dass wir darin groß werden dürfen und dass wir auf dich vertrauen können. Und dank dir, Herr, für die Rüstung, die du uns schenkst, für das Schwert hier, was du uns durch Römer 6 geschenkt hast. Und danken dir, dass du dich verherrlichen möchtest, Herr. Bitte sei du verherrlicht in deiner Gemeinde. Amen.